So, ich erkläre mal kurz, wie ich auf diese Serie gekommen bin, die jetzt heute anfängt. Ich war vorletzte Woche Dienstag hier in Hamburg in so einer Allianz-Pastorenrunde. Und dann sollte jeder so ein bisschen was erzählen. Und einer von den Pastoren, der sagte, wenn ich Gottesdienst mache und die Person, die neben einem anderen sitzt, wissen würde, was die denn glaubt, das hätte so viel Sprengstoff, das würde hier alles auseinanderbrechen. Und ich finde das so wahnsinnig traurig, weil das in unserer Gesellschaft halt eben auch so ist. Wir kriegen das nicht mehr hin, wenn jemand eine andere Meinung hat als ich, den einfach stehen zu lassen und weiter zu respektieren und trotzdem irgendwie eine Beziehung zu haben. Und daran krankt unsere Gesellschaft total. Und eigentlich müssten Kirchen das doch irgendwie hinkriegen. So, ne? Und dann weiß ich, dass einige von euch auch so eine Dekonstruktionsphase hinter euch haben. Ihr glaubt, wenn ihr euch treffen würdet mit der Person, die ihr vor 20 Jahren wart, die würdet ihr wahrscheinlich gar nicht mögen, weil die eine andere Meinung hätte als ihr und so weiter. Und wie geht man damit um? Darum soll es gehen. Also es wird in dieser Serie auch noch so ein paar persönliche Geschichten erzählen, wie jemand damit umgegangen ist. Und aber für heute, für den Anfang, habe ich einfach gedacht, ich rufe mir mal meinen Experten dazu, den Hans-Christoph, meinen Freund. Und wir haben sowieso ständig irgendwie persönliche Diskussionen. Also jetzt können wir schon so langsam anfangen. Das ist dein Mikro. Und ich würde gerne anfangen einfach mit so ein paar Fragen, die wirklich schon theologisch sind. So, also ich konfrontiere dich gleich mit so ein paar Sachen, die ich mal geglaubt habe. Und du sagst mir dann, ob ich den Verstand verloren habe, dass ich das nicht mehr glaube. Wozu? Das ist so ein bisschen die Idee, ne? Gut, ich fange mal mit einer Geschichte an. Als ich noch viel jünger war, als wir jung verheiratet waren, meine Frau und ich, wir wollten gerne biblisch leben. So was immer das heißt, ne? Und eins war dann zum Beispiel, da waren wir in unseren 30ern, glaube ich, da, also fast so jung noch wie einige von euch, ne? Genau. Und da hat uns meine kleine Schwester, die ist bei uns zur Highschool gegangen in Kanada für ein Jahr. Also wir haben in Kanada damals noch gewohnt. Und die war halt ein Jahr bei uns und unsere Kinder waren alle unter fünf, alle drei, und dann hat ihr Freund sie besucht. Und da war es uns total wichtig, dass ihr Freund in ein anderes Zimmer kommt. So viel Zimmer hatten wir eigentlich gar nicht, aber irgendwie haben wir es gemacht, dass die auf jeden Fall nicht das gleiche Zimmer benutzt haben. Und es war dann immer so ein Drama, wenn er sich dann heimlich nachts dann zu Sonja ins Zimmer geschlichen hat und so. Und das war uns irgendwie total unangenehm und so weiter, weil wir ein gutes Beispiel für unsere kleinen Kinder sein wollten. Und wenn ich heute drüber nachdenke, ist mir das total peinlich. Also ich hätte die Person, die ich damals war, jetzt nicht mehr so gemocht und so weiter. Und wenn ich die Geschichte erzähle, so einige Leute haben gesagt, ja, du hast den Glauben verloren, Frank. Habe ich den Glauben verloren? Also ich wollte damals echt gerne biblisch leben. Was heißt überhaupt, biblisch zu leben? Kann man überhaupt, nur weil vor 2.000-3.000 Jahren Leute interessante Ideen mit Gott hatten, muss man die Bibel so verstehen, dass ich genauso leben muss, wie die damals gelebt haben? Zählt das überhaupt noch irgendwas? Was ist denn da die Bibel und wie lebt man biblisch?
Die Frage ist ja, hast du den Glauben verloren oder vielleicht ganz im Gegenteil gefunden? Denn Glaube, das heißt für mich in erster Linie Vertrauen. Also in der Theologie wird unterschieden beim Glauben zwischen dem, ich sag's mir jetzt in der traditionellen Terminologie, fides qua creditur und fides quae creditur. Fides qua ist sozusagen der Glaube, durch den man glaubt. Und der fides quae zielt auf die Glaubensinhalte ab. Woran glaube ich jetzt im Einzelnen? Was sind die Inhalte des Glaubens? Mir persönlich sind eigentlich die Inhalte, die sind für mich eigentlich immer nachgeordnet gegenüber der Tatsache, erstmal zu glauben. Ja. Wenn ich mich dann frage, was heißt eigentlich Glauben, dann heißt es in erster Linie Vertrauen. Im Neuen Testament gibt es ein griechisches Verb, was wir mit Glauben übersetzen, pistoien, das hat die Grundbedeutung Vertrauen. im Alten Testament, was ja auf Hebräisch und zum Teil auch auf Aramäisch, aber weitestgehend auf Hebräisch geschrieben ist, gibt es auch ein Verb, was Glauben heißt, nämlich das Verb Aman im Verbal Shemhiv'il, und es hat auch die Grundbedeutung Vertrauen. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, dass Glaube eigentlich Vertrauen ist, Vertrauen Gott gegenüber, und ein Vertrauen Gott gegenüber nimmt ja auch konkret Gestalt an, im Vertrauen die Mitmenschen gegenüber. Also wenn jeder Mensch zum Bild Gottes gemacht ist, wie es im ersten Kapitel der Bibel heißt, dann ist es ja so, dass ich die, so wie ich mich bei Mitmenschen, meinem Nächsten gegenüber verhalte, das zeigt doch ganz viel, wie ich mich Gott gegenüber verhalte. Du hast jetzt das Vertrauen oder zu deinen Kindern, dass sie schon das Richtige machen. Also im Grunde hast du den Glauben, das Vertrauen, was du vielleicht damals nicht hattest, jetzt erst gewonnen.
Das hättest du meiner Frau damals sagen müssen, als sie mir vorgeworfen hat, ich habe den Glauben verloren. Ja, aber...
Ja. Ja.
Genau, also
da hätten wir wahrscheinlich damals in ganz spannende Diskussionen kommen können. Ja.
Wobei, hast du schon mal, könntest du sagen, das gab mal was, das habe ich von ganzem Herzen geglaubt, das glaube ich jetzt nicht mehr?
Ich bleibe nur kurz bei dem Beispiel eben. Wenn es jetzt so wichtig ist, sozusagen ganz wörtlich zu schauen, was in der Bibel drin steht und sich darin zu orientieren, davon, dass das Paar, um das es im Hohen Lied der Liebe geht und die sich ja erotisch anscheinend sehr, sehr anziehend finden, dass sie verheiratet sind, ist in keiner Zeile die Rede. Also von da aus...
Davon bin ich damals ausgegangen.
Ich finde, bleib mir bei dem Thema Sex vor der Ehe, dann würde ich dieses Thema eigentlich ungern trennen von dem Thema Sex in der Ehe. Und wenn wir jetzt dieses kurze Wort Sex, was für mich immer so ein bisschen hart klingt, ich finde so, dann von Sexualität zu sprechen, geliebter Sexualität, das finde ich eigentlich einen sehr viel passenderen Begriff. Und dann gerade das ist auch der Bereich einer Liebesbeziehung, wo es sich wirklich zeigt, zärtlich miteinander umzugehen, auch den anderen mit zu achten, zu respektieren, zu schauen, dass man nicht irgendwas macht, was dem anderen nicht gefällt. Mit anderen Worten, verantwortungsvoll jemandem gegenüber sich zu verhalten. Das wäre für mich sozusagen in dem Fall ein Leben gemäß dem, was die Bibel uns vorgibt, den anderen zu respektieren. Und ich sag mal, wenn jemand sich gerade da, wo es darum geht, miteinander zu schlafen, rücksichtslos verhält, dann wird das kein Deut besser, dadurch, dass man vielleicht vorher geheiratet hat. Also das ist für mich der Punkt. Für mich ist die Frage eine ethische. Und auch die Frage, nach der Bibel zu leben. Für mich ist bei der Bibel sind zwei Aspekte so ganz wichtig. Das eine ist die Theologie, die Rede von Gott, die Lehre von Gott. Das andere ist aber auch die Anthropologie, die Lehre von Menschen. Wie verhalten wir uns den Menschen gegenüber? Und da gehe ich nochmal aus von dieser Bibelstelle, die ich eben schon genannt habe. Sozusagen, dass jeder Mensch zum Bild Gottes geschaffen ist. Das heißt, mein Respekt Gott gegenüber, den lebe ich dergestalt aus, dass ich mich dem Nächsten gegenüber verantwortungsvoll benehme. Das ist für mich der Kernpunkt. Und nicht, dass uns das immer gelingt, aber wenn wir uns darum bemühen, ich glaube, dann leben wir wirklich gemäß der Bibel. Nicht auf Kosten anderer, nicht andere übervorteilen, nicht andere niedermachen, sondern anderen mit Respekt begegnen. Wo gemerkt, Frank, das ist jetzt ein hohes Ziel. Ich sage nicht, dass mir das immer gelingt, aber ich finde, es ist ein Ziel, da lohnt es sich, für mich persönlich zumindest, mich genau daran zu orientieren. Und das empfinde ich persönlich sozusagen als ein Leben gemäß der Bibel.
Ja, das finde ich spannend. Da bin ich dann auch irgendwann hingekommen. Ne? Das gibt so einen Geist, der sich durch die Bibel zieht irgendwie. Also wie so ein roter Faden, Liebe ist da ganz stark und so weiter. Mhm. Oder du kannst gehen, also ich habe damals, ich war stolz, dass ich da so meine Liste hatte, das ist gut, das ist schlecht. Also ich wusste mal genau, was gut und was schlecht ist. Und das ist für mich inzwischen viel, viel grauer geworden, aber positiv grau irgendwie so, ne?
Vielleicht haben solche Listen in manchen Phasen des Lebens ja auch durchaus ihren tiefen Sinn. Weil sie einfach so, manchmal brauchen wir einfach so eine äußere Struktur, die uns Halt gibt. Nur wir müssen eben aufpassen, dass so eine Struktur, die uns Halt gibt, nicht plötzlich zu einem Gefängnis für uns selber wird und dass wir dann bei der Gelegenheit alle anderen auch gleich meinen, einsperren zu müssen.
Ja, das finde ich auch total spannend. Also ich habe irgendwann so das Gefühl gehabt, ich habe mein Gefängnis verlassen. Mhm. Genau. Und gleichzeitig glaube ich, dass es für Leute auch wichtig ist, so dieses Geländer zu haben. Ne? Gut, dann gehen wir mal in so ein paar Sachen rein. Oder doch, die Frage interessiert mich doch noch. Gibt es irgendwas, was du mal geglaubt hast, wo du jetzt sagst, das glaube ich inzwischen total anders?
Ich muss gestehen, dass mir jetzt gerade nichts einfällt. Aber wenn mir was einfällt, dann grätsche ich da inzwischen und sage das noch.
Ja, weil ja genau.
Also ich,
sonst das nächste Mal beim Mittagessen.
Ja, gerne. Ja. Also ich glaube, dass letztendlich der Glaube als solcher sich auch permanent verändert. Und ich glaube, das macht auch die Lebendigkeit des Glaubens aus. Wenn mir jemand sagt, das habe ich vor 10 Jahren so geglaubt und das glaube ich jetzt noch ganz genauso und das werde ich in 10 Jahren, wenn ich in 10 Jahren noch lebe, immer noch ganz genauso glauben, dann ist es sozusagen wirklich in Beton gegossen. Und das ist, da denke ich mir, wo ist eigentlich die Lebendigkeit des Glaubens? Also zu einem lebendigen Glauben gehören Veränderungen dazu. Oder noch einen Schritt weiter, zu einem lebendigen Glauben gehören auch Phasen echten und tiefen Zweifels am Glauben. Auch das gehört sozusagen zu einem lebendigen Glaubensleben. Und Glaube verändert sich permanent.
Weil es ja auch eine Beziehung ist, ne?
Auf jeden Fall. Und
die Beziehung zu meiner Frau verändert sich ständig. Weil meine Frau sich ständig verändert und das ist ja normal.
Und wir auch.
Ja, ja.
Zum Glück.
Und ich auch zum Glück.
Entsprechend, das kann ich über meine Frau und mir auch sagen. Aber ich glaube, der Grund, warum ich jetzt auf die Frage von dir nicht so richtig konkret antworten kann, weil ist das der, dass ich denke, du willst es gerade jetzt an Glaubensinhalten festmachen. Und das kann ich jetzt schwer, ich könnte jetzt sozusagen nicht sagen, das und das habe ich mal genau so geglaubt und glaube ich jetzt ja. Nicht mehr. Also an Inhalten ist es schon so, dass ich auf manche Punkte einfach eine andere Perspektive habe. Ja. Aber das heißt nicht, dass ich sozusagen, dass ich irgendeinen Inhalt des Glaubens über Bord geschmissen habe, sondern dass ich ihn halt anders sehe und wahrscheinlich ein paar Jahren wieder anders sehen würde.
Genau, also ich gebe dir jetzt einfach mal 3-4 Beispiele, wo ich anders geglaubt habe früher. Eins wäre zum Beispiel Gebet. Also ich habe da immer diesen naiven Kinderglauben gehabt, dass wenn ich krank bin und ich bete irgendwie dafür, und Jesus hat das ja tatsächlich auch mal versprochen, und da frage ich auch gleich, hat er den Bund zu voll genommen, wenn er sagt, ja, wenn du im Namen meines Vaters oder wenn du in meinem Namen betest, und ich habe dann im Namen Jesu gebetet, dass ich irgendwie gesund werde, bin dann nicht gesund geworden, und habe irgendwann tatsächlich aufgehört, für Sachen zu beten. Hat Jesus den Mund zu voll genommen?
Glaube ich nicht. Ja. Ich denke, dass die Frage nach dem Gebet ja auch die Frage nach Gott ist. Und Gott ist kein Automat, wo man oben ein Gebet reinschmeißt und unten die Erfüllung rauskommt. Ich glaube schon, dass Gebete gehört werden, aber zum Glück. Ja. Anders, als wir Menschen uns das in dem Moment wünschen. Weil vielleicht, dass die Erfüllung unseres Wunsches, wie wir ihn haben, letztendlich für uns und für andere Menschen gar nicht so gut ist. Also ja, du bist nicht sofort gesund geworden, aber du bist wieder gesund geworden. Vielleicht hast du, dein Körper, deine Seele, einfach auch noch genau diese Phase der Krankheit gebraucht. Krankheit ist ja auch etwas, wo, ich will es jetzt nicht darauf reduzieren, aber wo der eigene Körper einem sehr deutlich zu verstehen gibt, du, jetzt ist mal kein Aktionismus dran. Jetzt wirst du ganz schön im Bett bleiben und vielleicht ist genau das, was man in dem Moment eigentlich braucht, auch wenn man es selber gar nicht merkt. So gesehen wäre es vielleicht gar nicht so gut, wenn man krank im Bett liegt, um 16 Uhr betet, man möchte wieder ganz gesund werden, um 17 Uhr wieder kerngesund auf der Wiese rumspringt. Wir glauben vielleicht, und wir denken, dass uns das total gut tun würde. Ich habe da aber meine Zweifel.
Ja, und selbst bei so großen, ich meine, wir haben hier so ein Friedensgebet für die Ukraine gehabt. Hat das nicht geklappt? Haben wir nicht im Namen Jesu gebetet?
Also man, so die Sache, die jetzt mit Alexei Nawalny da passiert ist, man fühlt sich so ohnmächtig, ne? Und irgendwie habe ich das Gefühl, ja, warum bete ich denn da eigentlich noch? Was?
Glaube ich, gerade solche Friedensgebete, die erlebe ich als unglaublich wichtig, ja. Weil sie ganz viel Gemeinschaft stiften. Gemeinschaft mit dem Menschen, mit dem ich gemeinsam bete. Und auch Gemeinschaft mit Gott. Also Gebet ist für mich keine monologische Veranstaltung, wo Gott immer nur auf die Rolle des Hörenden reduziert ist, sondern Gebet ist für mich auch so ein Ort der Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch. Gebet ist also nicht nur sprechen, sondern auch ganz ruhig werden und neudeutsch gesagt, Gebet macht doch was mit einem.
Ja.
Also gerade, ich habe jetzt auch letztes Jahr ein paar Friedensgebete erlebt, wo auch Menschen dran teilgenommen haben, die nun, ich sag mal so, überhaupt nicht meine Sicht auf die politischen Ereignisse unserer Tage teilen. Kein bisschen. Und auch da ist sozusagen durch das Gebet eine Art von Gemeinschaft erwachsen, wo ich sage, ja, diese biblische Zusage, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen. Das ist erstmal Gemeinschaft unter Menschen, was eben ganz, ganz wichtig ist. Aber ich glaube, dass da wirklich auch der Geist Gottes mit dabei ist. Und das ist dann damals so gesehen, ist Gebet eben gleichsam ein Raum, wenn ich jetzt diese Metapher Raum dafür verwenden darf, wo Gott auch mitten unter uns ist. Und das erlebe ich gerade so angesichts des Gefühls von Machtlosigkeit, von Resignation. Ja, wie soll eine Lösung gefunden werden im Nahen Osten? Wie soll eine gefunden werden in der Ukraine und in all vielen anderen Kriegsgebieten, die wir gar nicht mal auf dem Schirm haben, weil wir nur auf diese beiden Kriege schauen. Und ich finde, gerade angesichts der Resignation, die sich da auch manchmal in mir breit macht, empfinde ich so gemeinsame Gebete oder klassisch ausgedrückt so eine Gebetsgemeinschaft auch als ein Raum, wo ich wieder neuen Zuspruch bekomme, wo ich wieder auch gestärkt rausgehe. Von da aus, gerade in solchen Phasen, sind mir solche Gebetsform einfach ganz, ganz wichtig.
Ja, das kann ich total nachvollziehen. Also ich mag diese Geschichte, wo die Jünger da bei Jesus sind, nachdem alle ihn da verlassen haben und Jesus fragt dann, wollt ihr nicht auch weggehen, weil alle irgendwie von ihm enttäuscht sind. Da geht's ja auch im Prinzip, weil er nicht ständig sie mit Brot versorgt, so, ne? Und Petrus sagt dann, ja, wo soll ich denn sonst hingehen, so, ne? Was auch irgendwie. Und ich glaube, da steckt auch so ein bisschen so Frust hin, aber auch so dieser Gedanke, mir fällt nichts Besseres ein. Und so ganz häufig auch so, wenn ich tatsächlich eine Not habe, obwohl ich gar nicht unbedingt dran glaube. Also ich habe dir mal eine Geschichte erzählt, so von einem Rucksack, den ich verloren hatte. Und ich habe nicht geglaubt, ich glaube heute noch nicht, dass Gott, wenn du betest, Rucksäcke von einer Seite zur anderen beamt und so weiter. Und trotzdem habe ich gebetet wie verrückt, weil mir nichts anderes eingefallen ist. Und trotzdem habe ich ihm nachher gedankt, obwohl ich glaube, dass der wahrscheinlich einfach da gelegen hat die ganze Zeit so. Aber mir fällt nichts anderes ein als beten manchmal. Ne? Und aber da kann ich gut mit leben inzwischen. Also auch so in dieser Frage. Keine Ahnung, was da passiert ist, aber ich halte mich daran fest, dass Gott irgendwie gut ist und auf meiner Seite.
Ja, und ich will auch gar nicht ausschließen, dass Gott auch ganz direkt unmittelbar Gebete hört. Ich habe schon ein paar Jahre her rief meine Tochter an, auf dem Weg nach Frankreich, aus dem ICE, in Tränen aufgelöst, mein Koffer ist weg. Nach oben geschaut, da wo er eben noch lag, ist er nicht mehr. Ich konnte sie da nicht trösten in dem Moment. Ich habe es versucht, aber nach dem Ende des Telefonats habe ich schon so eine Art Stoßgebet an Gott gerichtet, dass doch dieses Problem sich lösen möge. Ich hatte das Amen gesprochen, das Telefon klingelte. Und ein mir nicht bekannter Mann rief an und sagte, oh, Entschuldigung, ich habe hier eine Telefonnummer in einem Koffer, den ich versehentlich mitgenommen habe. Ich habe den falschen Koffer mitgenommen. Meiner ist jetzt auf dem Weg, weiß der Geier wohin, aber kann ich bei Ihnen diesen Koffer irgendwie loswerden? Das dauert ein bisschen, den Koffer nach Frankreich zu kriegen, noch länger, dass der Mann wieder an seinen Koffer gekommen ist. Aber irgendwie habe ich gedacht, okay, ich will auch Gott nicht sozusagen in meinen gedanklichen Rahmen reinpressen. Vielleicht war das ja auch genau das, als was ich es erlebt habe. Eine Situation, wo ich Hilfe gebraucht habe. Eigentlich ja nicht ich, sondern meine Tochter, aber ich als weiß, wie es ist, wenn als Vater, wenn die eigenen Kinder leiden, dann geht es einem ja schlechter, als wenn man selber leidet. Aber in dieser Situation habe ich gedacht, das habe ich erlebt als eine unmittelbare Hilfe, und zwar als die Hilfe, um die ich da gebeten habe.
Ja, genau. Dann haben wir also beide schon Koffer Gebetserhörung gehabt. Ja. Das ist doch gut. Genau, dann das waren jetzt die leichten Themen. Dann machen wir mal was. Okay. Lass mal ein bisschen über Leben nach dem Tod reden. Ich habe dir mal ein Bild mitgebracht. Knock knock. Wer ist da? Jesus ist hier. Lass mich rein. Warum? Ich möchte dich retten. Wovon willst du mich denn retten? Vor dem, was ich dir antun werde, wenn du mich nicht reinlässt. So, kommentier das Bild mal. Wir wollen über Hölle reden.
Hölle.
Ja.
Weißt du, Frank, die Hölle ist ja auch nicht mehr das, was sie mal war, ne?
Nee, da zeige ich dir nachher auch noch ein Bild. Ja.
Allein, wenn ich mir so anschaue, wie sich in der Bibel die Vorstellung, wie viel Vorstellungen von der Hölle es gibt, ganz unterschiedlich, und wie die sich geschichtlich entwickelt haben. Im Alten Testament gibt es so ein Nomen, das Scheol.
Ja.
Und das Scheol meint eigentlich das Totenreich. Das wird in den ältesten Texten auch als unterirdisches Reich verstanden. Und da geht es überhaupt nicht mehr Frage, ob Hölle oder Himmel, ja. Ob man gut oder schlecht war, sondern ganz einfach, wenn ein Mensch stirbt, kommt er eben in die Scheol. Scheol ist vielleicht für uns ein Begriff, den wir nicht so richtig kennen. Wir kennen meistens das griechische Äquivalent, je viel besser, der Hades. Das ist einfach völlig wertneutral, das Totenreich. Sehr viel später hat sich dann die Vorstellung sozusagen einer richtigen Hölle, sozusagen als Ort einer endzeitlichen, ewigen Strafe herausgebildet. Und zwar im Bereich der Apokalyptik. Die apokalyptische Literatur ist ja, naja, ich sag mal, so nix für den eiligen Leser. Das ist ja schon so ein bisschen herausfordernd, was wir da so haben. Haben wir auch im Neuen Testament, die Offenbarung des Johannes. Mhm. Und wenn man so solche Texte liest, also gerade bei Johannes Apokalypse, ist es ja einfach so, wenn das Ding nicht zufälligerweise in der Bibel stehen würde, dann würde es auf dem Index judengefährdender Schriften stehen, weil es gewaltverherrlichend ist. Mhm. Wir müssen also mal genau schauen, was steckt eigentlich hinter dieser apokalyptischen Literatur? Warum sind da zum Teil für uns sprachliche Bilder, die einfach verstörend sind? Und wichtig ist bei der Apokalyptik zu sehen, dass das geschrieben worden ist aus einer Perspektive völliger Unterdrückung, extremen Leids, und dementsprechend ist sozusagen das Weltbild der Apokalyptik, der jetzige Äon, das jetzige Zeitalter wird zu Ende gehen und dann wird das Reich Gottes anbrechen. Das ist sozusagen die eigentliche Perspektive. Es geht nicht um Zerstörung, um der Zerstörung willen, sondern in einer extrem durch Leid geprägten Situation hofft man, dass diese Zeit ein Ende haben wird, damit dann das Reich Gottes anbricht. Aber bis es soweit ist, ist leider die Überwindung der schlechten Zustände mit Leid verbunden. Und im Zusammenhang dieser apokalyptischen Vorstellung hat sich eben das Bild einer Hölle herausgebildet, die dann allerdings wirklich in der Tat, das ist, was wir so im Allgemeinen unter Hölle verstehen, sozusagen als Ort, wo Menschen auch dann ewig leiden als Strafe für das, was sie in Unrecht getan haben. Ja. Aber auch das ist bei weitem nicht das Einzige. Ich sag mal, wenn wir nach ihrem Vater unser beten, nein, Quatsch, Credo, Glaubensbekenntnis, hinabgestiegen ist, ja, in das Reich des Todes. Da gibt es hier die Vorstellung, dass dass Jesus in das Totenreich herabsteigt, um auch den dortigen Menschen, den verstorbenen Menschen, das Evangelium der Auferstehung zu predigen. Und dann haben wir, das ist hier die Vorstellung, die kommt ja auch direkt aus dem Neuen Testament, aus dem ersten Petrusbrief, drittes Kapitel. Und dann haben wir wieder die Vorstellung, die genau dem entspricht, was sozusagen die Scheol im Alten Testament gewesen ist oder der Hades. Da geht's nicht um Hölle und Himmel, sondern da geht's darum, und dass das Totenreich da ist. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Vorstellungen von Hölle. Und da, wo in der Bibel sozusagen mit Hölle gedroht wird, wenn die und die Menschen, die kommen dann in die Hölle, wobei interessanterweise da oftmals gar nicht der Begriff Hölle verwendet wird. Da die Texte lese ich in zunehmendem Maße als dringenden Appell, sich so zu verhalten, dass man da nicht hinkommt. Das heißt, Texte werden ja geschrieben für eine bestimmte Leser- und Leserinnenschaft. Und wenn man in diesem Text ganz deutlich sagt, wer sich so und so verhält, der landet, ich sage nur sehr kurz zusammengefasst, der landet in der Hölle, dann lese ich das nicht als eine sachliche Beschreibung von Ursache und Wirkung, sondern dann lese ich das in erster Linie als einen dringenden Appell, das eigene Verhalten so zu ändern, dass man im Grunde genau da nicht landet.
Ich glaube ja inzwischen immer mehr, dass gerade wenn Jesus von der Hölle redet, also er schickt Leute für 7 verschiedene Dinge in die Hölle. Also eins davon zum Beispiel ist, wenn du dir unnötig Sorgen machst und deswegen nachts nicht schlafen kannst. Sagt der Hölle so zum Beispiel. Ne? Und wem ist das hier schon mal passiert, dass sie nachts wach gelegen haben? Ja, alle, genau. Wir sind alle. Und da verstehe ich halt, dass das ist Hölle. So, ne, wenn du dir ständig Sorgen machst, du schläfst nicht und so weiter. Ich glaube, dass er da von einem Gegenwartsbezug redet. Wer hat schon mal seinen Bruder oder Schwester ein schlechtes Wort genannt? Ja, auch Hölle. So, ne, und das kennen wir auch alle, so diese Hölle, dass Beziehungen nicht funktionieren, ne? Und ja, also bin ich da total vom Hocker oder bin ich da an was dran?
Also du spielst hier an jetzt auf die entsprechende Aussagen in der Bergpredigt,
ja,
wo Jesus eine Ethik ganz deutlich nur überzeichnet, um gerade dadurch deutlich zu machen, worauf es ankommt. Und ich finde, gerade bei der Geschichte mit dem Sorgen, da sagt er nicht, wenn ihr euch sorgt, kommt ihr helle, sondern er sagt ihr, wenn ihr, ich sag's mal interpretieren, wenn ihr euch jetzt die ganze Zeit selber Sorgen macht und euch von euren eigenen Sorgen niederdrücken lasst, dann habt ihr euch selber sowas wie geschaffen wie eine Hölle und bringt ihr dann das, wie ich finde, total schöne Bild, was er dem entgegensetzt, dem dieses Bild mit, man schaut euch doch die schönsten Blumen auf dem Feld an. Die sorgen sich nicht, die blühen einfach und die sorgen nicht für ihre Zukunft und Gott der Herr erhält sie doch. Die Vögel im Himmel, ich finde, das sind einfach so sprachliche Bilder, die ich persönlich total ermutigend finde. Und da sind wir dann an so einem Punkt, da denke ich jetzt gerade auch das, was man leider fast jeden Abend in der Tagesschau sehen kann oder in anderen Nachrichtensendungen. Zurzeit habe ich das Gefühl, da wo Menschen richtig in der Hölle sind, da ist diese Hölle eine menschengemachte.
Ja.
Und zwar auf eine Art und Weise, die wir uns zum Glück gar nicht unbedingt vorstellen können oder auch gar nicht vorstellen wollen. Ich habe gerade so in den Tagen nach dem 7. Oktober sind mir auch einige Videos zugeschickt worden von Leuten aus Israel, die nicht veröffentlicht worden sind. Und ich habe mir eins der Videos angeschaut und so nach 3 Wochen waren die Albträume einigermaßen wieder weg. Das war, ich will es auch gar nicht beschreiben, was ich da gesehen habe. Aber keine Hölle kann schlimmer sein als diese menschengemachte Hölle, die es da gibt. Und in der Ukraine, wenn man sich im Ukraine-Krieg, glaube ich nicht, dass es auch nur ein Deut besser ist.
Ja.
Stichwort Folter von Gefangenen etc. Das ist
ja
Hölle.
Ja. Also du sagst, wir schaffen die Hölle, das ist nicht was Gott macht als Strafe für uns.
Es gibt eine Stelle in der Bibel, wo Gott sagt, ich lege euch das Gute vor und das Schlechte vor. Entscheidet euch für das Gute. Da ist beides drin, in dieser kurzen Aussage. Auf der einen Seite, dass Gott uns wirklich die Entscheidungsfreiheit lässt. Auf der anderen Seite, der dringende Appell Gottes, das ethisch Richtige zu tun. Aber der Mensch hat auch die Freiheit, sich gegen Nächstenliebe zu entscheiden, gegen Liebe und für Hass. Der Mensch ist eben so geschaffen, dass er sozusagen eine Entscheidungsfreiheit, eine Willensfreiheit hat. Im Gegensatz zu dem biblischen Bild von den Engeln. Wenn man sich mal anschaut, wie die Engel in der Bibel dargestellt werden, die brauchen sich eigentlich gar nichts darauf einzubilden, dass sie immer das Richtige machen. Die können gar nicht anders. Die können sozusagen sich gar nicht gegen Gott erheben, weil sie sozusagen immer mit Gott im Einklang leben. Der Mensch hat die völlig freie Entscheidung und vielleicht ist das ja auch eine Dimension von der Aussage, dass Gott den Menschen zu seinem Bilde geschaffen hat.
Ja. Ist hier jemand interessiert, wie Hölle aussieht? Ich habe ein Bild. Noch nicht. Warte. Jesus hat für Hölle ja das Wort Gehenna gebraucht. Das war ja tatsächlich ein Ort. Und der Ort war, da haben wir diese Begriffe wie Heulen und Zähneklappern von und wer weiß was. Da haben damals Menschen ihre eigenen Kinder geopfert, weil sie irgendeiner Gottheit gefallen wollten. Es gab also Kinderopfer, von daher lagen da Knochen rum. Das war so ein bisschen der Ort, wo so Müllentsorgung gemacht worden ist. Also die haben da ständig irgendwelche Sachen verbrannt, Müll verbrannt, es stank da bestialisch. Und Jesus hat manchmal gesagt, pass auf, dass du da nicht hinkommst, dass du dein Leben nicht verschwendest, weil das wäre so Lebensverschwendung.
Dieses Wort Gehenna geht ja letztendlich zurück auf die Bezeichnung für das Hinnamtal. Und das Hinnamtal, also irgendwie was für König David ideal, dass Jerusalem genau an dem Ort ist, weil das sozusagen das Nordreich und Südreich trennte. Und er da sozusagen in Personalunion König vom Nordreich Israel und vom Südreich Juda war, für den war natürlich an dieser Position Jerusalem zu haben ideal. Ja. Und es war halt so, dass es davor in diesem Hinnamtal da andere Religionen aus der Region praktiziert wurden. Und da gab es in dieser Opferstätte namens Tophet. Und Tophet war ein Ort, wo dem König Moloch Kinderopfer dargebracht wurden. Und zwar lebende Kinder, die da verbrannt worden sind. Und gegenüber diesem unsagbaren Gräuel erhebt die Bibel in aller nur denkbaren Deutlichkeit in ihre Stimme. Aber dieses unsagbare Grauen hat eben dazu geführt, dass das Hinnamtal und damit eben auch Gehenna sozusagen, das wurde sozusagen als Symbol für eine endzeitliche und ewige Strafe. Das ist sozusagen der Ort des Grauens oder neudeutsch gesagt, der Ort der Hölle.
Ja. Wir zeigen euch mal, was daraus geworden ist. Das ist die Hölle heute. Das ist das Gehenna-Tal. Das ist inzwischen ein wunderschöner Garten geworden. Also selbst die Hölle scheint sich bekehren zu können.
Das finde ich schade, dass du diesen Satz jetzt schon sagst. Ich möchte das Gespräch doch gerne fortsetzen, aber das ist eigentlich der ideale Schlusssatz für unser Gespräch. Lass uns den mal aufhalten. Genau.
Ja. Was wir hier schon rausknallen, ne?
Ja, aber ich finde, das ist beides. Wir leben ja oftmals das, und jetzt komme ich wieder auf Nahost und Ukraine zurück, dass wunderschöne Orte zur Hölle werden können. Und ich finde, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie es aber auch umgekehrt werden kann. Es kann auch sozusagen aus der Hölle wieder ein lebenswerter, lebensfreundlicher Ort werden. Und die Bilder finde ich wunderschön.
Ich liebe diese Bilder total, weil ich diesen Gedanken total, das ist sowas, was mir Hoffnung gibt, ne? Wo wir gerade bei ewigem Leben sind und bei wunderschönen Sachen, so ein paar Minuten haben wir noch. Gibt es überhaupt ein ewiges Leben? Kommen wir irgendwann mal in den Himmel? Steht das in der Bibel so und muss man das so verstehen? Und ich frage für einen Freund, mein Freund, der konnte ganz gut damit leben, der ist immer liberaler geworden. Und er konnte total gut mit dieser Idee leben, ja, wenn das jetzt hier vorbei ist, dann ist auch alles gut, haben wir ein schönes Leben gehabt. Vielleicht war das nur irgendwie so ein Hoffnungsding. Und dann hat er Blutkrebs gekriegt Und auf einmal war das die Frage, die ihn beschäftigt. Gibt's einen Himmel? Ich will ewig leben. Ich wünsche mir das so total. Hat er berechtigte Hoffnung, da mal hinzukommen?
Ich denke, dass die Frage wirklich nur jeder und jede für sich selber beantworten kann. Ich für mich persönlich beantworte die Frage mit einem ganz klaren Ja. Für mich ist sie das Ja. Das Ja zur Osterbotschaft. Und diese Osterbotschaft möchte ich erstmal gleichsam via Negationis umschreiben und sagen, das Entscheidende ist, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Das ist für mich der Punkt. Und diese Hoffnung, die relativiert eben auf eine sehr hilfreiche Art und Weise vieles in unserem Leben, worüber wir uns auch ganz viele Sorgen machen können, wenn wir es denn wollen. Aber zu wissen, es gibt da eine Perspektive, die über uns und unser irdisches Leben hinausweist. Und ich sag mal, die Geschichte mit den Emmaus-Jüngern, die finde ich da so eine total hilfreiche Geschichte.
Das knallen wir jetzt schon raus, obwohl wir das vielleicht Ostern nochmal machen.
Aber na klar.
Ja, genau.
Du, weißt warum?
Ja.
Weil heute Sonntag ist.
Weil heute Sonntag ist, genau.
Ja. Ja. Wenn man so diese Sonntage Septuagesimi und Sextuagesimi, 70 Tage vor Ostern, 60 Tage vor Ostern. Wenn man das mal plötzlich anfängt durchzuzählen, merkt, Moment, die Zahlen stimmen doch nicht. Sie stimmen deshalb nicht, weil die Sonntage ausgenommen sind. Ich halte hier nicht so richtig viel von diesen frommen Autoaufklebern, aber einen finde ich richtig stark, den ich noch nicht mal gesehen habe. Da stand drauf, jeden Sonntag Ostern feiern. Da habe ich gesagt, wow, die haben kapiert, worum es geht. Sonntag sozusagen, als der Tag von Anfang an sich Christenmenschen getroffen haben, um der Auferstehung Jesu zu gedenken, um ihre Hoffnung miteinander zu teilen und auch zu feiern, dass es etwas gibt, was über den Tod hinaus reicht. Wie das ist, lass uns in Ruhe abwarten, wir werden es erleben. Und wir werden es, ich meine es genau, wie ich sage, wir werden es erleben, auch nach unserem Tod, auf unserem irdischen Tod. Ja. Und dass es da ganz unterschiedliche Vorstellungen gibt in der Bibel, finde ich wunderbar. Ich glaube,
erzähl mal so in ein, zwei Sätzen deine Lieblingsvorstellung von Himmel, wie es irgendwie sein wird.
Ach, ein
Thema. Das muss jetzt aber voll fundiert sein, ne? Weil ja, genau. Ja.
Ein theologischer Lehrer, bei dem ich unendlich viel gelernt habe, der hatte seine Vorstellung vom Paradies als einer riesigen Bibliothek, wo endlich mal wirklich alle Bücher, die wir haben, wir in Ruhe lesen kann. Und wenn ich so meine, wie gesagt, wir reden nur von projizierten Wunschvorstellungen, ne?
Ja, weil für einige wäre das Hölle, ne? Das weißt du schon.
Wie?
Für einige wäre das Hölle, dass sie ewig lesen müssten.
Ich könnte mir auch vorstellen, also als sozusagen Paradiesesvorstellung, einfach Begegnungsräume, wo ich mit Menschen ins Gespräch komme, die schon längst vor mir gelebt haben. Aber, um das mal ganz heute zu sagen, das sind alles sprachliche Bilder, die aus dieser Zeit kommen, aus meiner irdischen Zeit. Ich glaube, was immer das sein wird, ist vielleicht völlig anders, als das, was ich mir auch nur annähernd vorstellen kann. Allein der Begriff Ewigkeit, wir denken in der Kategorie von Zeit. Wir können gar nicht anders, als in der Kategorie von Zeit zu denken. Und wenn wir den Begriff Ewigkeit hören, dann müssen wir auch diesen Begriff Ewigkeit sozusagen in die Kategorie von Zeit gleichsam einfügen. Das heißt, Ewigkeit ist eine unendlich lange Zeit.
Ja.
Aber ich glaube, kann mir gut vorstellen. Nein, ich kann es mir eben gerade nicht vorstellen, aber weil ich da als Mensch dazu gar nicht die Möglichkeit habe, dass es ein Leben ist, was nicht mehr den Gesetzen der Zeit unterworfen ist, wo es keine Zeit mehr gibt, wo es auch vielleicht keinen Raum mehr gibt und keine Materie. Das ist eine völlig andere Form von Leben, die unseren Vorstellungen von Raum, Zeit und Materie überhaupt nicht entsprechen. Aber auch das ist vielleicht ist natürlich letztendlich eine Vorstellung, die ich mir mache als der ich jetzt gerade bin. Und ich bin nun mal ein Mensch mitten im irdischen Leben stehend, der sich versucht, etwas zu erklären, was er sich nicht erklären kann.
Ja.
Von da aus Und ich sage das jetzt ganz bewusst, in aller Naivität, was da im Einzelnen kommt, ach, das kann man mit Gelassenheit abwarten. Aber wir können es abwarten, in dem Urvertrauen, es wird gut.
Ja.
Vielleicht eine kleine Ergänzung dazu. In ganz vielen Gemeinden ist es so, dass beim evangelischen Gesangbuch, also dem ganz klassischen Gesangbuch, die roten Bücher, die wir auch da vorne am Eingang rumliegen haben, die jeweils letzten Strophen nicht gesungen werden. Warum? Weil es da um Tod geht und um das, was nach dem Tod kommt. Da denke ich, lasst uns doch einfach auch den Mut haben, die Strophen mitzusingen und den Tod nicht zu verdrängen, sondern auch mit hineinzunehmen in unser Leben.
Cool. Eine Frage habe ich noch. Und dann dürft ihr noch eine Frage stellen, wenn ihr möchtet. Was wir jetzt alles besprochen haben, das hat schon seine Basis irgendwo in diesen 66 Büchern, die jetzt die Bibel ausmachen. So, ne? Was ist denn die Bibel überhaupt? Also ich hatte am Anfang mal angesprochen, für mich ist sie so ein bisschen Wertekompass. Und trotzdem möchte ich weg von, ich habe diese Liste. So, ne, damit habe ich ja angefangen. Die Frage, die ich im Prinzip für dich jetzt habe, ist die Bibel tatsächlich das Wort Gottes? Also ich muss alles ernst nehmen, was da drin steht, oder ist das einfach Berichte von Erfahrungen, die Menschen mit Gott gemacht haben über die Jahrtausende?
Die Bibel ist für mich erstmal eine Sammlung von ganz unterschiedlichen Schriften zwischen zwei Buchdeckeln, wo ich selber so die Erfahrung gemacht habe, je länger ich mich damit beschäftige, es kann nie langweilig werden. Ich hatte heute Morgen bei uns in der Gemeinde gepredigt über die Versuchungsgeschichte in Jesu. Kennt ihr alle, wo Jesus 40 Tage und Nächte in der Wüste, wo der Teufel kommt und ihn dann dreimal versucht, wirklich in Versuchung zu führen und zum Glück jedes Mal scheitert. Als ich damit anfing, die Predigt zu schreiben, habe ich gesagt, naja klar, Text kennst du, klar, kannte ich auch. Und dann nochmal zu merken, als wenn ich richtig in den Text reinzugehen. Und plötzlich taten sich wieder ganz neue Welten auf. Plötzlich entdeckte ich Sachen im Text, über die ich davor hinweggelesen habe. Und dann plötzlich zu merken, okay, und das hat auch ganz, ganz viel mit meinem Leben zu tun, mit dem Leben unserer Gemeinde. Und heute, und Predigt war für mich eigentlich dann nicht mehr und nicht weniger, als zu versuchen, meine Gemeinde so ein bisschen auf diesem Weg mitzunehmen. Und von da aus, Bibel ist einfach für mich etwas, was unglaublich viel umfasst. Und wenn ich irgendwann mal dieses Leben verlassen werde, werde ich wahrscheinlich auch nur einen Bruchteil von diesem unglaublichen Schatz oder der Vielzahl von Schätzen, die Bibel enthält, gesehen haben. Aber das macht auch gar nichts, weil andere Menschen haben vielleicht ganz andere Schätze entdeckt, die ich noch nicht entdeckt habe. Und da ist für mich wichtig, dass wir uns dann darüber austauschen. Also über die Bibel gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Also die Bibel empfinde ich auch etwas Gemeinschaftsstiftendes. Wir sprechen immer so leicht in Bezug auf die Kirche als von dem weltweiten Leib Christi. Das ist auch ein Sprachgebrauch, den auch ich mir zu eigen gemacht habe. Aber wie kriegen wir es eigentlich überhaupt hin, mit anderen Christenmenschen aus ganz anderen Sprachen, aus ganz anderen Kulturen? Wo gibt es eigentlich überhaupt eine Gemeinschaft? Wo haben wir überhaupt die Möglichkeit, so etwas wie den Leib Christi auch konkret zu leben, mit Leben zu füllen? Und ich glaube, dass wir dafür einfach eine wunderbare Basis haben in Form der Bibel. Ich will auch das so eine kurze Story erzählen. Als ich war mir über 13 Jahre lang hauptamtlich tätig in einem Missionswerk und dann im Rahmen von Partnerschaftsbesuchen kam ein tansanischer Bischof. Und zum Glück hat gerade irgendwie bei der Terminplanung ein paar Pannen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Jedenfalls stand der Bischof da, so ein bisschen wie bestellt und nicht abgeholt und keiner war da. Darf natürlich überhaupt nicht passieren, wie umgekehrt beim Partnerschaftsbesuch nie passiert. Ich habe das gesehen und habe dann gleich gesagt, ich kümmere mich drum, bin den Bischof geschnappt, wir sind ins beste und auch teuerste Restaurant gegangen, weil ich mir gedacht habe, diejenigen, die das verbockt haben, die wir bestimmt die Rechnung brav abzeichnen, haben sie auch gemacht. Und dann kam ich mit dem ins Gespräch. Und das war so spannend. Also, ich sag mal, wir leben zur selben Zeit. Wir sind beide Christenmenschen, beide auch evangelisch-lutherisch. Das sollte man eigentlich glauben. Das sind doch alles die entscheidenden Gemeinsamkeiten. Nein, wie sich christliche Glaube, da kam aus Tansania, am Fuße des Kilimandscharo gestaltet, und wie sich christlicher Glaube in der etwas trögen, freien Hansestadt Hamburg gestaltet, ist völlig anders. Und als wir über einzelne Bibelstellen ins Gespräch kamen, haben wir gemerkt, dass so unterschiedliche Perspektiven aufeinander prallten, da war es für uns echt mühsam, zu schauen, dass wir da auch im Gespräch Brücken gebaut haben. Aber genau das ist uns gelungen. Ich glaube, das ist sozusagen die Herausforderung der Ökumene, da Gemeinsamkeiten zu entdecken und sagen, wirklich nachher als Mitglieder einer weltumspannenden Christenfamilie, Christinnenfamilie zu empfinden. Und diese Chance gäbe es, glaube ich, ohne die Bibel nicht. Also ich kann das Wort Bibel eigentlich nur im Plural setzen. Du hast es schon gesagt, es ist ja nicht eine Bibel aus einem Guss, sondern es sind 66 verschiedene Texte, die ja ihrerseits in drei verschiedenen Sprachen geschrieben worden sind, aus ganz unterschiedlichen kulturellen Kontexten, aus ganz unterschiedlichen Zeiten kommen. Also es gibt ja Psalm 21 Datierungsansätze, die gehen in das 12., manchmal sogar 14. vorchristliche Jahrhundert zurück. Hebräerbrief geht dann Richtung zweites nachchristliches Jahrhundert. Also es ist eine unglaubliche Spannbreite, die da abgedeckt wird. Und ich glaube, dass diese Vielfalt in der Bibel auch angelegt ist. Wenn ich mir allein die Evangelien anschaue, da ist ja bei der Kanonisierung nicht gesagt worden, so, und für ein Evangelium entscheiden wir uns und die anderen nehmen wir raus, sondern es sind ja die Geschichten bewusst nebeneinander gestellt worden, auch wenn sie zum Teil ganz unterschiedliche Akzente setzen und sich an einigen Stellen auch direkt widersprechen. Und ich glaube, dass es auch sehr klug war, die Bibel genau so anzulegen, weil die Bibel uns, wenn wir sie ernst nehmen, davor bewahrt, vorschnelle Urteile zu fällen. Also ein bekannter jüdischer Neutestamentler hat mir gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, mit in der Bibel umzugehen. Entweder man nimmt sie wörtlich oder man nimmt sie ernst. Du verstehst, was ich damit meine.
Ich weiß genau, was du meinst, ja. Super. Hat noch jemand eine Frage? Weil wir könnten hier ewig weiterkommen. Ja, genau. Meine Frau hat eine Frage. Die musst du jetzt ernst nehmen. Das ist nämlich von meiner Frau die Frage.
So, das ist schwierig für mich jetzt, aber weil ich manchmal nicht verstehe. Diese Gemeinsamkeiten, die mühsam sein können, das spüre ich so oft. Und ich kann mich erinnern, dass du, Christoph, in einem Interview letztes Jahr darüber gesprochen hast, genau dahin sollten wir gehen, wo es unangenehm ist. Nicht davon abschrecken, sondern mit Menschen dahin gehen, wo wir anders sind und dahin gehen und das angucken. Und dann hast du gerade gesagt, außer mit der Bibel geht das schlecht. So ganz locker verstanden von meiner, was ich denke, was ich gehört habe. Und da fiel mir ein, etwas, was ich gelesen habe heute, über gebrochen sein. Und an zum Beispiel die Support Groups, die Alcoholics Anonymous, die AA-Gruppen, wo Menschen zusammenkommen. Und wenn sie in der Tür kommen, dann legen sie alle Fassaden ab. Es wird überhaupt nichts versteckt, so wie wir das so gut können in Kirchen. Und da wurde mir das so klar, was für eine Herausforderung wir da haben. Und ich wollte wissen, ob du sagen würdest, ja, ohne Bibel geht es doch. Also, ne? Verstanden?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage verstanden habe, aber bei einem Punkt möchte ich ganz gerne ansetzen. In meiner früheren Gemeinde, das war auf dem Dorf, an der Westküste von Schleswig-Holstein. Hatten wir ein riesiges Pfarrhaus, 350 Quadratmeter, und unten war ein Raum, das von der dortigen AA-Gruppe, also anonymen Alkoholiker, benutzt worden ist. Und ich habe da ab und zu mal mitgemacht, weil wir waren im selben Haus und ich wollte auch deutlich machen, dass ich als Pastor die Arbeiter unterstütze. Und die Offenheit, die sie gezeigt haben, wo sich Menschen nicht sozusagen irgendwelche taktischen Spielchen gespielt haben, um eigene Schwächen zu verdecken, sondern wo sie ihre eigenen Schwächen gezeigt haben und dadurch dem Gegenüber auch die Möglichkeit eröffnet haben, ihrerseits sich so zu präsentieren, wie man ist. Das fand ich so, so tief bewegend. Ich glaube, das ist für mich schon auf die Erfahrung so eine Art Leitbild geworden. Und ich glaube, dass nicht nur anonyme Alkoholiker gebrochene Menschen sind. Ich denke, dass wir es letztendlich alle sind. Und zwar, also es gibt ja einen sehr bekannten evangelischen Theologen, Henning Luther heißt er, der spricht davon, Leben als Fragment. Also das, was wir immer so gerne mit dem Begriff der Ganzheitlichkeit umschreiben, ist und bleibt eine Vision, aber nicht das, was wir in real leben. Wir leben sozusagen als gebrochene Menschen. Wir leben als Menschen, die biblisch gesprochen von Adam und Eva abstammen, aber dann das Paradies, den Paradiesgarten haben verlassen müssen. Wir leben als Menschen, die auf die Menschen zurückgehen, die Sintflut überlebt haben. Und das finde ich aber dann ganz, ganz spannend, wie Gott dann reagiert, nachdem Noah nach der Sintflut ihm das Opfer bringt. Gott gibt die Zusage, es wird keine weitere Sintflut mehr geben. Er gibt die Zusage, dass es immer weitergehen wird mit Saat und Ernte, dass sozusagen immer weitergehen wird mit den Möglichkeiten für die Menschen, ihr Leben zu halten. Und er sagt nicht, begründet das nicht mit dem Hinweis, weil die Menschen jetzt alle so gut geläutet sind nach der Sintflut, weil sie es alle daraus gelernt haben und viel bessere Menschen. Nee, er sagt ganz im Gegenteil, das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf, so in der Übersetzung von Martin Luther. Und trotzdem, oder gerade deswegen, gibt er ihm die Zusage. Das heißt, dass wir als Menschen eigentlich im Vertrauen leben dürfen, in all unserer Gebrochenheit, so wie wir sind, vor Gott treten zu können und von Gott angenommen zu werden. Und wenn wir dann plötzlich die Erfahrung machen, dass wir uns wirklich versündigt haben, dann heißt das nicht, dass das nicht schlimm ist. Das heißt aber, dass wir die Möglichkeit haben, da auch wieder rauszukommen. So ein bisschen frei nach Motto, das Hinfallen ist hier schlimm, aber das Liegenbleiben. Und wenn wir wieder aufstehen wollen, dass wir dann auch die Zusage haben, dass uns Gott dabei unterstützt. Ich weiß nicht, ob das deine Frage so ein bisschen beantwortet hat, aber ich glaube, wenn wir ehrlich sind und unser eigenes Leben wirklich mal so anschauen, wie es wirklich ist, zumindest mir geht so, dann erlebe ich das zum Teil auch sehr, sehr fragmentarisch. Und da kann ich eigentlich nur die Hoffnung haben, in dieser Fragmentarität von Gott auch angesehen und angenommen zu werden. Und zugleich ist sozusagen das Bewusstsein der eigenen Fragmentarität auch etwas, was mich für schöne Sachen im Leben, für gelungene Gemeinschaft viel, viel dankbarer werden lässt, weil mir klar ist, wie wenig selbstverständlich das ist, ne?